So. Wir wollen beten. Darf ich dich, Tobias, bitten, mit uns zu beten?
Lieber Vater im Himmel, hab du ganz herzlichen Dank jetzt für diese Morgenstunde, auch für diesen herrlichen Tag, für diesen herrlichen Morgen, dass die Sonne wieder scheinen darf und dass mir auch da drin auf dein Wort hingewiesen wird, wie es mal heißt, dass du deine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Ob wir es verdient haben oder nicht, dass du gütig bist auch gegen die Undankbaren. Und wir danken dir, dass wir so in dein Herz blicken dürfen. Freut uns jetzt auch sehr auf dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren gibst, offene Herzen, die zu dir hin offen sind, die bereit sind, auf dich zu hören jetzt, dir zu begegnen. Ich möchte danken für jeden Einzelnen, der da ist, den du hierher geführt hast. Und möchte danken für die Gemeinschaft jetzt. Und möchte ich bitten, dass du uns auch segnest in dieser Gemeinschaft. Dass du dein Wort erweichst, dass du dort anwesend bist, mitten unter uns, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Und so möchten wir jetzt auch Daniel segnen. Bevollmächtige du ihn, gib ihm Gnade und gib ihm Freude, gib ihm Freimütigkeit jetzt, dein Wort uns mitzuteilen. Amen.
Amen. Ich möchte noch einmal den Text lesen aus Galater 1. Ich beginne ab Vers 3 und lese bis 10. Galater 1, 3 bis 10. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden oder für unsere Verfehlung, wie besser übersetzt ist, hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtig bösen Welt oder, man kann auch übersetzen, aus dem gegenwärtig bösen Zeitlauf. Im Grundtext steht hier Äon, das ist ein Zeitalter, ein Zeitabschnitt, der uns herausgerissen hat aus diesem bösen Äon nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Es war also sein Wille, dass wir herausgerissen werden, dass wir die Vergebung der Sünden erhalten dürfen. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit oder in die Äonen der Äonen, steht hier im Grundtext. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, zu einer anderen frohen Botschaft, zu einer anderen Wohlkunde, wie man auch übersetzen könnte, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir, er meint sogar sich selbst, oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Im Grundtext steht hier Anathema. Anathema ist nicht das gleiche wie verfluchen. Verfluchen heißt Katara. Anathema ist ein Anprangern, ein Heraufheben, ein Vorheben, dass alle sehen, das ist falsch. Um das geht es hier. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei Anathema, er sei angeprangert. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich wurde heute Morgen von einer lieben Schwester darauf aufmerksam gemacht, dass der Galaterbrief der einzige Brief ist, der nicht mit einem Dank beginnt. Alle anderen Briefe, da sagt Paulus, ich danke Gott alle Zeit für euch, oder ich danke über das, was ich von euch weiß, über die Liebe, die ihr habt, über den Glauben und so weiter. Und beim Galaterbrief fehlt das. Er wünscht zwar den Galatern auch, oder er stellt fest, Gnade euch und Friede, aber der Dank fehlt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum war das so beim Galaterbrief? Ich denke, Paulus hatte ganz, ganz tiefe Sorge über diese Gemeinden in Galatien. Er hatte Sorge, dass er vergeblich gearbeitet hätte an diesen Leuten. Warum? Er musste ja feststellen, wenn ihr unter Gesetz sein wollt, dann fallt ihr aus der Gnade und dann seid ihr von Christus abgetrennt. Und das ist das im Prinzip das Schlimmste, was Gläubigen passieren kann, wenn sie aus der Gnade fallen, wenn sie von Christus abgetrennt sind. Und er hatte wirklich Angst, er hatte Sorge, dass diese Gemeinden aus der Gnade fallen könnten, dass sie von Christus abgetrennt werden können, und von daher fehlt hier der Dank. Es gibt vielleicht noch andere Gründe, aber das ist mir so im Moment das, was mir dabei in den Sinn kommt. Ich möchte noch etwas zum Vers 5 sagen. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit oder in die Äonen der Äonen. Herrlichkeit ist ein Begriff, der ein bisschen umschrieben werden muss. Was versteht die Bibel eigentlich unter Herrlichkeit? Ist das einfach eine ganz besondere Pracht? Ist das irgendwelcher Prunk, wo dann einmal Gott sich präsentieren wird und alle werden staunen, was für eine Pracht er ausstrahlt? Oder geht es bei der Herrlichkeit noch um mehr? Im Hebräischen besteht eine begriffliche Verwandtschaft mit schwer. Herrlichkeit hat etwas mit Gewicht zu tun. Herrlichkeit ist eine Gewichtigkeit, etwas Schwerwiegendes, etwas, was Bestand hat, was man nicht einfach so leicht auf die Seite schieben kann. Wer Herrlichkeit hat, hat auch Gewicht, und seine Worte wiegen schwer und können nicht leichtfertig beiseite geschoben werden. Ohne Zweifel haben die Worte des Allmächtigen am meisten Gewicht und bleiben auf Dauer. Ich möchte dazu lesen Matthäus 24, Vers 35. Hier sehen wir, welches Gewicht die Worte Jesu Christi haben. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte sollen nicht vergehen. Mit anderen Worten, alles, was wir mit unseren äußeren Augen sehen können, die Berge, die Meere, die Pflanzen, die Sterne, der ganze Himmel, alles, was wir mit diesen Augen sehen können, muss vergehen und wird vergehen. Das ist noch nicht in Erfüllung getreten. Aber der zweite Teil seiner Prophetie hat bis heute sich als wahr ergeben. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Die Bibel ist der absolute Bestseller aller Bestseller. Kein Buch kann mit der Bibel in irgendeiner Form mithalten. Die Bibel ist das einzige Buch, das einen umfassenden Schöpfungsbericht hat. Die Bibel ist das einzige Buch, das uns berichtet, was war, bevor diese Welt geschaffen war. Die Bibel ist das einzige Buch, das uns berichtet, was in Zukunft geschehen wird, nachdem diese Himmel und Erde weggetan werden. Die Bibel ist das einzige Buch mit Prophezeiungen, die exakt in Erfüllung gehen. Es gibt Dutzende von Prophezeiungen im Alten Testament, die sich dann im Neuen Testament während des zu Lebzeiten Jesu buchstäblich erfüllt haben. Es gibt aber auch Prophezeiungen im Alten Testament und im Neuen Testament, die sich heute erfüllt haben. Die Bibel redet zum Beispiel davon schon seit 2500 Jahren, dass das Volk Israel zerstreut wird unter alle Nationen und dass das Volk Israel wieder zurückgeführt wird in ihr ursprüngliches Land und dass wieder ein Staat Israel entstehen darf. Nach knapp 2000 Jahren Zerstreuung wird das Volk wieder zurückgeführt in ihr Land. Nur schon das ist ein Wunder Gottes. Warum? Weil alle anderen Völker, die über mehr als 300-400 Jahre zerstreut waren in andere Völker, die haben sich assimiliert. Das heißt, sie haben sich in den Völkern aufgelöst. Sie haben ihre Identität verloren. Und das Volk Gottes ist das einzige Volk, das über knapp 2000 Jahre ihre Identität nicht verloren haben, obwohl sie zerstreut waren in alle Nationen. Diese Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen, aber es sind noch andere Prophezeiungen da. In der Bibel lesen wir von Raumfahrt. In der Bibel lesen wir, dass es einmal ein Bild geben wird, das sich bewegen kann. Der Fernseher oder das Internet ist eine Vorstufe dieses Bildes, das sich bewegen kann. In der Bibel lesen wir auch von Satelliten. Es gibt Dinge, die vor 2000 Jahren gar nicht möglich waren. Und erst heute in Erfüllung gingen, das zeigt uns auch die absolute Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Die Bibel kann mit gar keinem anderen Buch verglichen werden. Sie ist das meistgelesene Buch. Es gibt die meisten Übersetzungen von diesem Buch. Das ist das Buch, das am meisten studiert wurde, über das die meisten Lieder gedichtet wurden, Kompositionen gemacht wurden und auch Bücher geschrieben wurden, Kommentare geschrieben wurden. Die Bibel ist schlichtweg unschlagbar. Unschlagbar. Sie ist der Bestseller aller Bestseller. Und wenn wir bedenken, dass Jesus Christus ein Mann war, der zu seinen Lebzeiten arm war, der keine Armee hatte, keinen Feldzug wie Napoleon oder Caesar oder Alexander veranstaltet hat, der erbärmlich gestorben ist, und doch hat dieser Mann die Menschheit so stark bewegt wie kein anderer Mann. Kein anderer Mann hat die Welt so bewegt. Heute ist Alexander nur noch eine Figur für die Geschichtsbücher, vielleicht für Filme, genauso Julius Caesar und Napoleon, wie sie alle heißen mögen. Sie haben niemals die Bedeutung von Jesus Christus. Auch ein Mohammed hat nicht die Bedeutung von Jesus Christus. In keiner Weise. Je herrlicher, je gewichtiger ein Wort, desto größer die Auswirkungen, desto länger hat es Bedeutung. Der König Belsazar war ja ein König zu Lebzeiten Daniels. Dieser König wurde gewogen und als zu leicht befunden. Er hatte kein Gewicht. Aber Doxa ist nicht nur, Doxa ist das griechische Wort für Herrlichkeit. Doxa ist nicht nur Gewichtigkeit, Doxa hat auch mit Licht zu tun. Eine lichtverbreitende Ausstrahlung ist Doxa, eine hochgradige Erlichtung. Es geht hier also um Licht. Herrlichkeit hat sehr viel mit Licht zu tun. Wer Herrlichkeit hat, der hat auch Licht. Und wer Licht hat, lesen wir im Johannesevangelium, hat Leben und Erkenntnis. Die neue Stadt Jerusalem, ich möchte diese Stelle lesen, eine sehr wichtige Stelle, Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt, das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Also das Lamm Gottes ist die Lampe in der neuen Stadt Jerusalem. Und dieses Lamm Gottes wird an Herrlichkeit die Sonne bei weitem übertreffen. Diese Herrlichkeit ist noch viel, viel größer. Es beinhaltet noch viel mehr Erleuchtung als die Sonne, die wir heute haben. Herrlichkeit hat also etwas mit Licht zu tun. Herrlichkeit Gottes erlichtet. Erlichtete werden das geistige Umfeld erkennen, sie können sich orientieren und sie können die Geister unterscheiden. Wer Herrlichkeit hat, der hat auch Durchblick. Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg und er hat sich der Herrlichkeit Gottes ausgesetzt und sein Angesicht hat gestrahlt. Er hat etwas ausgestrahlt, so sehr hat er etwas ausgestrahlt, dass er sogar eine Decke über sein Angesicht legen musste. Und nun sagt uns die Bibel Folgendes: Mose wollte einmal die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott hat ihm dann gesagt, du kannst nicht meine Herrlichkeit sehen, also diese Leuchtkraft, dieses Strahlen, diese Helligkeit, ohne dass du stirbst, das ist gar nicht möglich. Aber ich werde an dir vorbeiziehen und ich werde dich in eine Felsspalte legen und wenn ich an dir vorbeigehe, dann wirst du mich noch von hinten sehen, das ist noch möglich. Und als Gott an Mose vorbeizog, sagte er etwas ganz Wunderbares. Wer weiß, was er damals sagte? Nein, ja, genau. Ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Ich begnadige, wen ich begnadigen will. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo er an ihm vorbeizieht, macht Gott schon deutlich, ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Herrlichkeit besteht darin, dass ich mich erbarme, dass ich mich begnadige. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit hängt auch mit Vorbildlichkeit zusammen, mit dem Wort Dogma, hat etwas gemeinsam mit Doxa. Dogma, dieses Wort kennen wir mehr von aus dem theologischen Lehrbereich. Man macht also eine bestimmte Lehraussage zu einem ganz festen Bestandteil einer Lehre, also eine Aussage, dass wenn man ein Dogma macht aus etwas, dann ist das oft ein bisschen negativ belastet in unserem Sprachgebrauch, aber Dogma im biblischen Sinn ist etwas eine Aussage, die eine Lehre festmacht, die da etwas festmacht. Aber Dogma hat auch etwas mit Bewährung zu tun und hängt damit zusammen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 17 Folgendes. Römer 8, Vers 17. Da geht es auch um Herrlichkeit. In einem Zusammenhang. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Bewährung, Dokime, das griechische Wort Dokime, hängt auch mit Doxa zusammen. Und wenn wir wirklich mitleiden, damit wir mitverherrlicht werden, in den Mitleiden wird die Bewährung sichtbar. Wenn wir leiden in irgendeiner Form und trotzdem an unserem Gott festhalten, trotzdem einfach überzeugt sind, er trägt mich durch, ich bin von ihm getragen, ich bin von ihm geliebt, dann kommt Bewährung zum Ausdruck und das wiederum löst Herrlichkeit aus. Die Herrlichkeit, die ihm gebührt, die reicht hinein in die Äonen der Äonen. Was können wir darunter verstehen? Ich möchte kurz etwas erklären zu den Äonen. Wir wissen, der jetzige Äon, der begann eigentlich mit dem Sündenfall bei Adam und der endet mit Abschluss quasi dieser Zeit, die jetzt vor uns steht, bevor das tausendjährige Reich beginnt. Es hat vorher, hat es schon mindestens ein Äon gegeben, vielleicht schon zwei Äonen, das lasse ich einmal offen. Und jetzt wissen wir, dass der nächste Äon das tausendjährige Reich ist. Das tausendjährige Reich wird demnächst beginnen. Das, aus meiner Sicht handelt es sich wahrscheinlich nur noch um Jahrzehnte, vielleicht sogar noch weniger. Und jetzt gibt es eine Stelle in der Offenbarung, wo die bezieht sich auf diese Zeit des tausendjährigen Reiches. Und dort wird gesagt, hinein in die Äonen der Äonen, mit anderen Worten, nach dem tausendjährigen Reich gibt es noch mindestens zwei Äonen, also das ist der nächste Äon, ich sage jetzt mal, ich kann euch nicht sagen, ob es hier schon zwei Äonen gab, ich nehme jetzt mal an, hier hat es schon zwei gegeben, eins, zwei, wir sind vielleicht im dritten oder im zweiten, der nächste ist der vierte, dann kommt der fünfte und dann kommt der sechste, vielleicht sogar noch ein siebter, es kann aber auch sein, dass der siebte dann eben ein Abschluss ist. Nun, die Äonen der Äonen, das sind für mich mindestens zwei Äonen, die einen Abschluss darstellen von allen Zeitaltern. Wir haben also fünf bis sieben Zeitalter Äonen und die letzten beiden dürften diese Äonen sein. Und nun sagt Paulus, ihm sei die Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen, das heißt, bis hier, bis zum Abschluss aller Äonen sei ihm die Herrlichkeit. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, was ist dann nachher? Nachher? Hat er dann nachher keine Herrlichkeit mehr? Für mich ist nachher, kann sein, dass nachher gar keine Zeit mehr existiert, aber etwas ist sicher, nachher ist Gott alles in allem. Ab da ist Gott alles in allem und dann ist alles Herrlichkeit, ohne Ausnahme. Und deshalb sagt Paulus, hinein in die Äonen der Äonen, bis zum Abschluss aller Zeitalter. Und wenn dann hier die Zeit vielleicht aufhört, ich weiß es nicht, und wenn die abgeschlossen sind, dann wird Gott sein, alles in allem, dann ist es gar keine Frage mehr, dass er Herrlichkeit ist, aber seine Herrlichkeit hat sich dann auch übertragen auf alle anderen. Also das da sind für mich jetzt, das ist meine Auslegung, es gibt vielleicht Brüder, die sehen das anders, das sind für mich die Äonen der Äonen. Deshalb diese Aussage. Ist hierzu eine Frage? Eine Ergänzung. Nun, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Offensichtlich ist Paulus überrascht, dass es bei den Galater relativ schnell zu einer Neuausrichtung kam. Das sind gesetzliche Lehrer, wahrscheinlich waren es Juden, die Jesus nicht abgelehnt haben, die wollten den Galatern klar machen, Beschneidung, Einhaltung der alttestamentlichen Vorschriften sowie Gesetzeswerke sind für ein geistliches Weiterkommen von entscheidender Bedeutung. Ja, sie sind sogar die Grundlage, um errettet zu werden. Diese Lehren beeindruckten die Gläubigen aus Galatien sehr, so dass sie sehr schnell sich versetzen ließen. Wir können nämlich auch übersetzen, ich staune, dass ihr so schnellfristig versetzt werdet in etwas anderes hinein. Und die ganze Sache ist deshalb so tragisch, weil Gott die Glieder am Leibe des Christus in die Gnade hineinberief. Wir, wenn wir zu Christus gehören, sind wir in die Gnade hineinberufen. Ja, was heißt das, wenn wir in die Gnade hineinberufen sind? Dann heißt das, dass wir ganz von der Gnade umgeben sind. Von allen Seiten sind wir umgeben von Gnade. Nur dann sind wir in der Gnade drin. Also wenn ich manchmal in einen See eintauche und ich dann ganz vom Wasser umgeben bin, ich tauche gerne mal einfach und genieße die Schwerelosigkeit unter Wasser, dann bete ich manchmal zu meinem Vater, Herr, lass mich so von deiner Gnade umgeben sein, wie ich jetzt vom Wasser umgeben bin. Und das ist hinein in die Gnade. Also wenn wir richtig stehen, sind wir von der Gnade umgeben. Ja, das richtige Evangelium lässt uns ganz, ohne Wenn und Aber, in die Gnade eintauchen. Gesetzliche Lehrer mit beeindruckenden Gesetzeswerken faszinieren die Gläubigen seit jeher. Und gerade sie bewirken, dass die Gläubigen in der Gefahr stehen, aus der Gnade versetzt zu werden. Da gibt es Menschen, die sind von Natur aus sehr willensstark. Sie haben vielleicht auch eine hohe Intelligenz. Sie sind sehr redegewandt. Sie haben ihr eigenes Leben total im Griff. Wenn sie sich vergleichen mit anderen, dann müssen sie feststellen, doch, ich mache es eigentlich viel besser als alle anderen. Ich lebe mein Leben viel konsequenter als die anderen. Die anderen, das sind alles so Armselige da. Und die sind noch stolz auf ihre Leistungen. Vergessen dabei aber, dass sie eigentlich, dass sie so stark sind, psychisch stark sind, dass sie mit Gaben ausgerüstet sind, dass das eigentlich von Gott geschenkt ist. Das haben sie geschenkt bekommen. Sie denken, sie ignorieren diese Tatsache und denken vielleicht im Unterbewusstsein, ja, das habe ich mir alles angeeignet. In der Wiege habe ich mir das geholt oder weiß nicht wo. Ist ja gar nicht möglich. Ist ja gar nicht möglich. Und sie können sich einfach von den anderen abheben. Und sie haben den Eindruck, ja, wenn die anderen auch so konsequent leben würden wie ich, wenn sie sich auch so bemühen würden wie ich, dann ging es ihnen auch besser, dann könnten sie sich auch so gut verhalten wie ich. Und sie neigen dann sehr stark dazu, ganz klare Gesetze zu machen und den anderen zu sagen, wie sie zu leben haben. Die anderen sind dann solche, die erstaunt sind über diese vorbildlichen Leute und sagen, ja, was die leisten und so, und die haben irgendein Geheimnis, ich muss von ihnen lernen, ich muss mich ihren Regeln unterwerfen, ihren Gesetzen unterwerfen, damit ich vielleicht auch einmal eine Chance habe, in diese Stellung hineinzukommen, wie sie sind. Das sind die Gesetzeslehrer, die die Gläubigen immer wieder faszinieren. Und dadurch kommen die Gläubigen, ohne dass sie es merken, auch weg von dem Christus. Doch die Frage, welcher Gläubige wünscht sich das? Und diese Gefahr ist weit größer, als wir denken. Weil diese Gefahr fromm daherkommt, wird sie oft nicht erkannt. Das Gravierende dabei ist, dass wir alle in der Gefahr stehen, den Boden der Gnade und das Evangelium Jesu Christi zu verlassen. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Dabei kommen wir in ein anderes Evangelium, das uns wieder in die Knechtschaft führt. Wir werden wieder geknechtet von Geboten und Gesetzen und die Freiheit geht verloren. Vers 7, wo es doch kein anderes gibt, einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Aha, da ist also ein Evangelium, einen gewissen Ablauf, hier ist etwas und da geht es von hier nach hier. Das ist also Punkt 1, Punkt 2. Und was machen die, die ein anderes Evangelium nehmen? Die machen Punkt 2 zu Punkt 1 und sagen, zuerst muss das sein und dann kommt das. Und das ist genau falsch und gefährlich. Ja, was meine ich damit? Punkt 1 ist, wir sind aus Gnaden durch Glauben allein und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es, sind wir errettet, gerechtfertigt und gerecht gemacht. Das ist die Grundlage. Und weil wir Gott gehören und weil wir ihn lieben, dürfen wir aus Liebe heraus, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten, gute Werke tun. Aber das ist die Grundlage. Und wenn wir das Evangelium umkehren, passiert Folgendes. Zuerst gute Werke tun, zuerst musst du dich bewähren, zuerst wollen wir mal sehen, wie stark dein Glaube ist. Und wenn das in Ordnung ist, wenn ich hier einen Haken drunter machen kann, dann können wir vielleicht über Rettung und Rechtfertigung vor Gott sprechen. Merkt ihr das Umkehren und wie das Umkehren gefährlich ist? Hier passieren nur zwei Dinge. Die einen, die das machen, die merken vielleicht, ich schaff's nicht so ganz. Aber wenn ich mich vergleiche mit den anderen, dann muss ich sagen, ja, ich bin über dem Durchschnitt. Und wenn ich über dem Durchschnitt bin, dann muss es dann schon noch reichen zur Rettung. Also dann reichen meine Werke wahrscheinlich schon aus. Und dann gibt es solche, die sind ganz ehrlich mit sich selber. Ganz ehrlich mit sich selber. Und die verzweifeln dann, die realisieren dann, ich schaffe es gar nie aus eigener Kraft. Und die kommen in eine, ich sage jetzt mal, eine tiefe Depression hinein, weil sie denken, ich bin unfähig, jemals dahin zu kommen, jemals an diese Gerechtigkeit heranzukommen, die eigentlich Gott von mir erwartet. Und damit haben sie eigentlich recht. Und wenn Gott hier Gnade schenkt, dann merken die, Moment mal, Herr Jesus, ich muss es ja gar nicht tun. Wenn hier ein Mensch zerbricht, dann merkt er plötzlich, du hast es für mich getan. Ich darf dein Glaube in Anspruch nehmen, deine Gerechtigkeit, deine Vollkommenheit, die schenkst du mir. Und mit dieser Gerechtigkeit darf ich vor dich treten. Das ist das wahre Evangelium. Und dieses Evangelium wird eben von den Gesetzeslehrern umgekehrt, verdreht. Also es entsteht, beim falschen Evangelium entsteht entweder Hochmut oder eine tiefe Depression. Ich habe erkannt, ich werde es nie schaffen. Dieses verkehrte Evangelium erregte oder verwirrte die Galater besonders deshalb, weil einerseits die Inhalte stimmen, also wir haben beides, wir haben Rettung, Rechtfertigung, Gerechtigkeit, wir haben gute Werke, das gibt es ja bei Paulus auch. Paulus fordert uns auch auf, in guten Werken reich zu sein. Paulus sagt nirgends, wir sollen keine guten Werke tun. Das sagt er gar nirgends. Aber er sagt nicht, dass diese Werke Grundlage sind für unsere Errettung und Grundlage für unsere Gerechtigkeit vor Gott. Sondern die haben wir in Christus und aus dieser Position heraus dürfen wir Liebesdienste tun an unseren Nächsten. Das ist die Botschaft des Paulus. Also, die Galater sind, also das verkehrte Evangelium erregte, verwirrte die Galater besonders deshalb, weil einerseits die Inhalte stimmen und weil andererseits diese Botschaft das bestätigt, was man in der Welt gelernt und erfahren hat. Was haben wir in der Welt gelernt? Wir haben in der Welt gelernt, Letztlich kommt es nur auf dich an. Nur auf dich. Es kommt nur auf dich an. Wenn du nicht spurst, wenn du nicht den richtigen Weg gehst, wenn du dich nicht richtig entscheidest, dann ist's aus. Das haben wir gelernt. Das haben wir in der Schule gelernt. Du musst dich anstrengen. Das ist ja auch richtig, dass wir zuerst einmal unter Gesetz sind. Paulus sagt ja, dass die Unmündigen zuerst einmal unter Gesetz sein müssen. Das Gesetz hat eine gewisse Funktion. Das ist nicht einfach überflüssig. Aber jetzt, wenn wir einmal gelernt haben, quasi es kommt auf mich an, in dem Augenblick müssen wir wieder umlernen. Zuerst quasi lernen wir, ich muss mich anstrengen, damit ich gute Noten kriege, ich muss mich bemühen am Arbeitsplatz und ich muss mich bemühen in der Gesellschaft und so weiter, ich muss mich anstrengen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir eben umlernen müssen, sagen, ja, ich kann es ja gar nicht, es ist ja alles geschenkt, alles von Gott geschenkt. Es kommt letztlich auf ihn drauf an, nicht auf mich. Zuerst Errettung durch Gnade aus Glauben und aus dieser Stellung heraus dürfen wir in guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, er hat die guten Werke vorbereitet, in diesen Werken dürfen wir wandeln. Ja, es gilt, zuerst in die Gnade hineinkommen, in das Heiligtum Gottes eintreten und in der Gegenwart Gottes knien, am Ohr Gottes lauschen, die in die neue geschenkte Identität als Gottes Sohn eintreten, und dann dürfen wir aus Gnade, aus der Freude, aus der Freiheit heraus Werke tun, die uns Gott aufs Herz legt, die Gott in uns bewirkt. Und das geschieht dann aus Freude, aus Liebe heraus und nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Also dass wir aus lauter Pflichtbewusstsein heraus die guten Werke tun und denken, ich muss jetzt das machen, damit ich meinen Gott zufriedenstellen kann, damit er mit mir zufrieden ist, damit er mir abends auf die Schulter klopft und sagt, heute warst du wieder brav, heute hast du wieder gut gemacht. Nein, eben so nicht. Die frohe Botschaft Gottes, die Wohlkunde und Jesu Christi ist absolut zentral. Durch die Heilstat Gottes auf Golgatha sind wir erlöst, von Schuld befreit, in die Gnade hineinversetzt und haben von Gott eine wunderbare neue Identität bekommen. Dies alles wird durch das Vertrauen auf Gott geschenkt. Aber auch das Vertrauen, der Glaube oder die Vertrauenstreue, wie man auch übersetzen könnte, ist eine Gabe Gottes. Lesen wir dazu Epheser 2, Vers 8. Hier wird Paulus noch deutlicher in Bezug auf Geschenk. Denn aus Gnade, aha, Gnade ist der Ursprung unserer Errettung. Seid ihr gerettet? Durch Glauben. Der Glaube bewirkt das. Und das nicht aus euch. Also auch dieser Glaube ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir werden im Galaterbrief noch erkennen, dass eben der Glaube Jesu Christi eine viel größere Rolle spielt, als wir denken. Ich möchte nur ein bisschen vorweggreifen auf Galater 2, Vers 16. Da lesen wir, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben, und in der Elberfelder Bibel steht, nur durch den Glauben an Christus Jesus, und das ist eine falsche Übersetzung. Wisst ihr, was im Grundtext steht? Ja, nur durch den Glauben Christi Jesu. Das heißt, sein Glaube ist ausschlaggebend, ob wir gerechtfertigt sind oder nicht. Mit anderen Worten, er hat sein Glaube in uns hineingelegt. Und weil der Glaube, der oben in uns hineingelegt ist, gehören wir zum Sieger, gehören wir zu den Überwindern, zu denen, die die Welt überwinden, obwohl wir dem Leibe nach und oft auch der Seele nach total schwach sind und den anderen unterlegen sind. Wir sind zum Beispiel den Engeln total unterlegen, was die physischen, psychischen, geistigen Kräfte betrifft. Wir sind ihnen total unterlegen und trotzdem sind wir Sieger, trotzdem gehören wir zum Sieger. Warum? Weil es Gott gefallen hat, den Glauben Jesu Christi, der die Welt überwunden hat, diesen Glauben in uns hineinzulegen. In uns hineinzulegen. In uns schwache Menschen. Deshalb gehören wir zu den Siegern. Nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir uns so anstrengen und weil wir einen ganz tiefen Glauben haben. Nein, sein Glaube in uns bewirkt das. Es ist eine Gabe Gottes. Das ist das Fundament. Ein anderes Fundament, einen anderen Fels kann nicht gelegt werden. Dieser Grund, dieses Fundament, dieser Fels ist Jesus Christus, der uns geschenkt ist. Und ich werde in diesen Tagen noch einmal näher darauf eingehen, was das heißt, dieser Christus in uns. Seine Worte, wer seine Worte hört und sie tut, der baut auf diesen Felsen auf. Weder Paulus selbst oder ein Engel aus dem Himmel darf ein anderes Evangelium verkünden. Wir haben gelesen, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei anathema, er sei angeprangert. Die meisten Übersetzungen geben hier wieder, er sei verflucht. Paulus hat also offensichtlich die Gefahr erkannt, dass auch ein Engel aus dem Himmel ein anderes Evangelium bringen könnte. Diese Gefahr war für ihn sehr real. Natürlich auch Menschen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Engel, die Geisteswesen in sämtlichen Religionen und Philosophien einen ganz großen Einfluss hatten. Zum Beispiel bei den Mormonen kam ja ein Engel und hat dem Joseph Smith ein Evangelium gegeben, das Buch Mormon, ein zusätzliches Evangelium. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Engelfürsten, die ja gesetzt sind über Völkerschaften, wir können das im Daniel lesen, dass es einen Engel gibt über Persien und Medien, einen Engelfürst über Griechenland, dass diese Engelfürsten auch ihren Einfluss bei den Menschen geltend machen. Dass sie versuchen, ihre Philosophie, ihre Ansichten den Menschen groß zu machen. Und darum glaube ich, dass die meisten Religionsgründer ihre Inspiration von diesen Geisteswesen erhalten haben. Es ist für mich zum Beispiel auch nicht erstaunlich, wenn es in den anderen Religionen Wunder gibt. Diese Engelfürsten können Wunder vollbringen. Wir wissen, auch die Zauberer in Ägypten, die ja Götzen angebetet haben, die konnten ihre Stäbe in Schlangen verwandeln. Die hatten also auch Holzstäbe und haben die auch an den Boden geschmettert. Und es wurden auch Schlangen daraus. Nicht nur Mose konnte das, sondern auch die Zauberer aus Ägypten. Das war nicht einfach nur Hokuspokus. Irgendein Zauberkunststücklein. Nein, da waren Geistesmächte am Werk, die eben das auswirken konnten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, immer mehr auch diese unsichtbaren Mächte zu realisieren. Wenn wir heute Ereignisse sehen, irgendwelcher Art, oder wenn wir konfrontiert werden mit schwierigen Situationen, dann suchen wir die Ursache häufig einfach nur in den äußeren Umständen. Wir denken manchmal, ja, dieser Mensch ist so schwierig und darum hat er mich jetzt verletzt oder hier passiert das und das. Dabei sind oft auch geistliche Hintergründe vorhanden. Also Engel haben einen Einfluss auf uns Menschen und sie möchten auch einen Einfluss gewinnen auf die Christen. Deshalb sagt Paulus, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürsten und Gewalten dieser...
Die Engel, das sind die, die gegen Gott sind.
Ja, das sind schon die, die gegen Gott sind, wobei auch Engel, die jetzt sagen wir Gott dienen, oft noch dieses gesetzliche Denken haben wie der ältere Sohn, der zu Hause blieb, der hat ja dem Vater gesagt, ich habe nie ein Gebot von dir übertreten und sind doch irgendwo nicht zufrieden mit der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Also dieser ältere Sohn ist auch ein Stück weit eine Darstellung auf heilige und gerechte Engel, die aber noch nicht die Barmherzigkeit Gottes erkannt haben. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, dass unser Gott diesen Engeln, die ja eine große Weisheit besitzen, dass er diesen Engeln auch Irrtum zur Last legt. Das sagt Eliphas, ein Freund Hiobs. Er sagt in Vers, muss ich gerade schnell schauen, da stand jemand in Gestalt und sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer, siehe selbst seinen Knechten, also Gott seinen Knechten vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Also selbst die Engel, die über eine gewaltige Weisheit verfügen, ihnen legt Gott Irrtum zur Last.
Da begreife ich jetzt auch, wenn Paulus den Korinthern schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr einmal die Engel richten?
Ja, wir werden die Engel richten.
Aber sonst habe ich noch nicht weitergedacht, dass die Engel ja auch...
Ja, da gibt es viele Engelfürsten, die eben einen eigenen Weg eingeschlagen sind und von daher auch gerichtet werden müssen. Die Engel haben auch einen ganz besonderen Status von Gott erhalten. Die dürfen sich sogar als Götter bezeichnen. Wir lesen das in Psalm 82. In Psalm 82 ist eine Gottesversammlung, wird eine Gottesversammlung dargestellt in dem Himmel. Da ist Gott inmitten dieser Versammlung, steht er, und da heißt es, inmitten der Götter, der Elohim, richtet er, und er sagt zu ihnen, bis wann wollt ihr ungerecht richten und den Gottlosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen. Gott war es ein Anliegen, dass diese Fürsten eigentlich dem Geringen Recht verschaffen und nicht immer auf den Satan schauen. Sie haben sich sehr stark auch von Satan beeinflussen lassen. Und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, macht das. Und er wusste genau, eigentlich können die das gar nicht. Das kann nur ich, den Geringen retten, das kann nur ich. Ihn der Hand der Gottlosen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie umher, sie wanken alle Grundfesten der Erde. Und jetzt sagt Gott zu diesen Elohim, zu diesen Söhnen des Höchsten, sagt, ich sagte zwar, ihr seid Götter, er gibt diesen Engelfürsten einen Gottstatus. Natürlich ist unser Gott der Götter, lesen wir auch in der Bibel. Es gibt, dass unser Gott der Götter ist. Er steht über allen Göttern und er sagt in Jesaja 45, ich bin der einzige gerechte und rettende Gott. Die anderen mögen vielleicht nach dem Gesetz nach gerecht sein, aber sie sind nicht in der Lage, auch zu retten, wie ich das kann. Ich kann den Elenden retten, ich kann ihn rechtfertigen, ich kann den Elenden gerecht machen, das kann nur ich. Jesaja 45, Vers 20 und folgende. Doch diese Engelfürsten haben den Status, Götter zu sein. Söhne des Höchsten seid ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Er macht ihnen eine Prophezeiung und sagt, ihr werdet sterben wie ein Mensch. Das war denen vielleicht doch gar nicht klar. Die dachten, ja, wir haben hier einen ganz besonderen Status als Gott, als Engelfürst. Wie sollten wir sterben? Wir leben ja schon seit x tausend Jahren. Ich weiß nicht, wie lange die schon leben. Und jetzt sagt ihnen Gott, ihr werdet sterben wie Menschen. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Psalm 82. Also wir sehen, Engelsbotschaft ist etwas, das eine Gefahr ist, auch in der Gemeinde. Und in der Gesellschaft stellen wir etwas Interessantes fest. Habt ihr festgestellt, dass es immer mehr Engelläden gibt? Dass der Engelkult wieder zunimmt? Dass auch der Götzendienst zunimmt? Vor 30 Jahren dachte ich, als ich so in der Bibel las über Götzendienst, sagte, ja, aber heute in der modernen Welt, wo wir so von der Wissenschaft geprägt sind, da gibt es doch keine Menschen mehr, die vor einem Götzen niederfallen. Und ich höre immer mehr Berichte, dass Leute in ihrer Stube einen Buddha aufstellen oder irgendeine Skulptur und sie anbeten. Das sagen die natürlich noch nicht so öffentlich. Das machen sie noch im Verborgenen, weil sie dann vielleicht ausgelacht werden. Aber das nimmt überhand. Der keltische Glaube nimmt überhand, die Druiden nehmen überhand, die Hexen nehmen überhand. Das nimmt gewaltige Ausmaße, die ganze Esoterik. Da sind Geistesmächte dahinter. Das grassiert richtig und das wird jetzt auch immer gewichtiger und hat auch einen Einfluss auf die Gemeinde. Und wir unterschätzen wahrscheinlich diesen Einfluss. Und es gibt nichts Besseres, als wenn wir uns ganz nahe am Wort bewegen. Im Wort drin ist das Beste. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und sagen, ich glaube nur, was da drin steht und ich will ganz dem vertrauen, was hier steht, denn es wird in der Endzeit werden Verführungen kommen, die so gewaltig sind, dass sogar auch Auserwählte verführt werden können. Ich bin sogar überzeugt, dass der Antichrist Totenauferweckung nachahmen wird. Also wir werden es mit Wundern zu tun haben in der Endzeit und das wird die Leute beeindrucken und diese Wunder können auch diese Geistesmächte bewirken. Also vertrauen wir einfach der Bibel und dem Wort Gottes. Da haben wir Halt, da haben wir Orientierung und verlassen wir uns auf gar nichts anderes, auch wenn der Götzendienst wieder überhand nimmt. Ich meine jetzt, diese Fußball-WM ist ja eigentlich auch ein Götzendienst. Ich schaue mir auch mal vielleicht mal ein Fußballspiel an und freue mich über diese Kombinationen und so, wenn jetzt einfach beim Spiel bleibt. Aber es wurde einfach viel mehr. Es geht um viel Geld und es geht um Stars, Idole und Götzendienst. Es ist ganz schlimm. Also man hat aus einem Spiel, das ja eigentlich nicht negativ ist, ich habe mit meinen Jungs auch Fußball gespielt und spiele heute manchmal noch Fußball, das macht Spaß, einfach Bewegung, aber man hat aus dem viel mehr gemacht und das ist ja eigentlich die große Tragödie. Ja, dieser, der ein anderes Evangelium bringt, der sei gebannt, er sei Anathema, er sei wörtlich heißt es hinaufgesetztes, man setzt ihn hinauf und stellt ihn öffentlich zur Schau und sagt, das ist falsch, das will Paulus hier. Er will nicht, dass wir ihn verfluchen, warum nicht? Weil nur schon Jesus gesagt hat in Lukas 6, 28, segnet die euch fluchen. Wir sind berufen zum Segnen und wenn jemand ein anderes Evangelium bringt, dann sollen wir ihn hinaufsetzen, dann sollen wir ihn anpacken und sagen, das ist falsch. Wendet euch von dem ab. Wir müssen ihn auch aus der Gemeinde ausschließen, wenn so etwas vorkommen würde. Aber wir haben trotzdem zu segnen, nicht zu verfluchen. Soweit für heute Morgen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir ein Evangelium haben dürfen, das ganz alleine auf dein Wirken zurückgeht und dass wir auf dieses dein Wirken aufbauen dürfen, dass wir das als Grundlage haben dürfen und dass wir nicht mehr auf unsere frommen Leistungen vertrauen müssen. Dass wir nicht darauf vertrauen müssen, ob wir es vielleicht schlussendlich schaffen. Nein, du hast in deinem Wort gesagt, dass du das Werk, das du in uns begonnen hast, du hast es in uns begonnen, dass du es auch vollenden wirst. Und diese Verheißung, diese lässt uns alleine ruhig werden. Diese gibt uns Frieden und Freude. Wir danken dir, dass wir diese Grundlage haben dürfen. Amen. Gibt es noch eine Frage oder eine Ergänzung?
Darf ich noch was fragen? Von der oberen Zeichnung von dem Jahrestag,
ja.
Und dann die Äonen.
Ja.
Was da von der Schrift her, was da ein Hinweis nach der 1000-Jahre-Schaft von der Schrift her uns gegeben ist.
Ja. Da versuche ich, die Stelle gleich zu finden. Das dürfte, muss ich mal schnell schauen, ob ich das hier notiert habe. Es geht hier um eine Qual, wo das Bild des Antichristen angebetet haben. Nein, Moment, es ist während dem tausendjährigen Reich, wo am Ende des tausendjährigen Reiches wieder Satan losgelassen wird und muss ich gerade schnell schauen, wo das ist. Bindung Satans, das ist, jawohl, das muss 19 sein. Oder, nein, doch 20. Da heißt es, wo ist der letzte Aufstand? Satan wird also am Ende des tausendjährigen Reiches losgelassen. Hier, vor dem tausendjährigen Reich, wird Satan gebunden. Während 1000 Jahre wird er gebunden in Ketten und dann wird am Ende des tausendjährigen Reichs wird er nochmal losgelassen. Hier, und da passiert ja Folgendes. Die Leute im tausendjährigen Reich, die Mitte des tausendjährigen Reiches ist die Stadt Jerusalem. Und die Völker sind, und da ist noch Israel, und die Völker sind um Jerusalem versammelt. Und jetzt ist es ja so, dass die Menschen, die im tausendjährigen Reich sind, das sind nicht nur solche, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben hier zu dieser Zeit, sondern auch Guttäter. Warum sage ich das? Vielleicht ist schon aufgefallen, Jesus redet von einem großen Gericht, wo alle Toten auferstehen und dann teilt er in Böcke und in Schafe. Und er sagt ja zu den Schafen, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich gehungert habe. Ihr habt mich bekleidet, als ich nackt war. Und diese Schafe wissen das nicht. Und bei den Böcken ist das Gegenteil. Sie haben sich nicht gekümmert um die Elenden. Und jetzt gibt es viele Gläubige, die sind der Ansicht, wir werden dann einmal vor diesem Gericht stehen und wir werden dann zu den Schafen zugeteilt. Wieso kann das nicht stimmen? Warum kann das nicht stimmen? Wenn wir entrückt werden vor der Drangsal, dann erscheinen wir vor Christus ohne Böcke. Und wenn Paulus sagt, wir werden Engel und Menschen richten, dann werden wir an diesem Gericht werden wir auf dem Thron mit Christus sitzen und werden alle Menschen richten. Mit anderen Worten, dieses Gericht in, ich glaube, in Matthäus 25 ist es oder 24, dieses Gericht betrifft alle Menschen und da gibt es solche, die sind Guttäter. Die kommen ins tausendjährige Reich Das können zum Beispiel Indianer sein vor 500 Jahren, die haben vom Evangelium gar nichts gehört, die haben sich aber um ihren Nächsten gekümmert. Sie waren nicht skrupellos. Da gibt es aber solche, die haben skrupellos gelebt, die kommen in den Feuersee, die werden gerichtet. Aber solche, die sich um den Nächsten gekümmert haben, die kommen ins tausendjährige Reich. Aber in diesem tausendjährigen Reich haben sie vorerst einmal wie Adam im Paradies äonisches Leben. Das ist ein Leben, das während eines ganz gewissen Zeitalters existiert, nämlich während 1000 Jahren. Sie haben in dieser Zeit die Möglichkeit, nach Jerusalem zu gehen, in die Stadt und in den Tempel, wenn sie sich bekleiden lassen mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Das heißt, wenn sie Jesus Christus kennenlernen wollen und sagen, ja, ich will Jesus Christus kennenlernen und ich möchte ihm gehören, dann bekommen sie das unertödliche Leben, das Leben, das nie aufgelöst werden kann. Es gibt aber im tausendjährigen Reich auch solche, die sagen, nein, dieses Jerusalem ist mir ein bisschen zu fromm, mir geht es ja gut, ich brauche ja Jesus eigentlich gar nicht. Und die entfernen sich von Jerusalem und siedeln sich an den Enden der Erde an, das heißt möglichst weit weg von Jerusalem. Und dann passiert am Ende des tausendjährigen Reiches, passiert Folgendes, Satan wird losgelassen und dann heißt es, ich lese diese Stelle, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind. Die haben sich also von Jerusalem entfernt, haben sie sich nicht dem Herrn Jesus genähert, der in der Stadt und im Tempel regiert, und wird sie verführen, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie Sand des Meeres. Mit anderen Worten, die werden alle von Satan gesammelt und die bilden ein Heer und ziehen gegen die heilige Stadt. Das lesen wir jetzt gleich. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Das heißt, es kommt nicht zum Krieg, sondern es kommt vom Himmel direkt ein Gericht Gottes über sie, und der Teufel und sie verführt, und der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sie sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt, und da steht im Grundtext, in die Äonen der Äonen. Also hier gibt es noch mindestens zwei Äonen, die nach dem tausendjährigen Reich sind. Sie werden also bis da hinein werden sie geplagt. Vielleicht noch länger, weiß ich nicht. Also von daher sehe ich nach dem tausendjährigen Reich sehe ich einfach noch 2 Äonen aufgrund dieser Stelle. Sonst noch eine Frage?
Ich hatte jetzt die Frage noch, Jesus ist ja im Gespräch mit den Pharisäern und da sagt er noch einmal, ihr seid Götter, nimmt er doch da Bezug auf den Psalm.
Ja, er nimmt Bezug auf den Psalm und er wollte sich in dem Sinn rechtfertigen, ihr macht mir quasi zum Vorwurf, dass ich mich Gottes Sohn nenne, aber jene sind ja auch Götter genannt worden, also ist das nicht so etwas Besonderes. Hinzu kommt natürlich, er war ja wirklich der Sohn Gottes, könnte er dann sagen, ja, euch zuliebe sage ich jetzt nicht, dass ich Gottes Sohn bin. Also das ist nicht möglich, weil er die Wahrheit ist, aber er wollte einfach ein bisschen abschwächen und sagen, die wurden als Götter bezeichnet, also bitte mach mir nicht unbedingt gerade auch den Vorwurf, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn. Gut. Noch eine Frage.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar zur Ökonomie. Das ist jetzt ganz abseits vom, es ist doch so, dass man, also wenn wir jetzt zum ökumenischen Gottesdienst.
Ja.
Und dann bin ich dort. Und dann ist aber das, wenn mit dem Mahl, da bin ich mitgehe. Mhm. Habe ich da noch was noch verloren? Da habe ich doch nichts verloren. Das kann ich doch nicht spalten.
Ja, es ist ja generell das Problem, dass die Christen alle in irgendwelchen Gemeinden sind, wo die Probleme massiv zunehmen. Und ich sage jetzt mal, man macht immer mehr Kompromisse, mit irgendwelchen Kirchen oder anderen Gemeinschaften. Und ich glaube, man muss aufpassen, wo man sich hinbegibt. Also für mich ist sicher mal ein Maßstab, wenn in einer Gemeinde nicht mehr allem geglaubt wird, was in der Bibel steht, das ist für mich schon sehr, sehr heikel. Da muss man sich sehr gut überlegen, ob man da noch bleiben will.
Ist doch dein Dogma. Da brauchen wir noch einen Anhang an Schrift.
Ja, also wenn man noch etwas hinzufügt der Schrift, ja, ist das sicher ganz gefährlich. Auch wenn man etwas wegnimmt. Also wenn ein Landeskirchenpfarrer einfach sagt, ach, Buch Jona, das können wir nicht so wörtlich nehmen, das ist gar nicht möglich, dass da ein Mann 3 Tage, 3 Nächte im Bauch eines Fisches ist. Das ist nicht möglich. Und die Auferstehung Jesu Christi, die müssen wir nur geistlich verstehen, die ist nicht körperlich passiert, die ist nicht, das müssen wir nur auf der geistigen Ebene sehen. Ich denke, wenn da an dem Fundament gekratzt wird, ist meiner Ansicht nach schon der Zeitpunkt gekommen, wo man sich zurückziehen sollte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich keine Gemeinde oder keine Kirche, in der alles stimmt. Es gibt in jeder Gemeinde Probleme. Und ich denke, dass das Allerwichtigste ist, was wir zu tun haben, ist das Gebet. Gebet für Gemeindeleitungen, für die Kirchen. Es ist klar, in der Endzeit, denke ich, geht immer alles mehr auf eine Einheitskirche. Man versucht, einen einheitlichen Nenner zu finden und versucht, Kompromisse zu machen und sagen, ja, also, damit wir eine Einheit werden, lassen wir gewisse Stellen aus der Schrift weg. Oder? Oder wir nehmen das mit der Rechtfertigung aus Glauben allein, das können wir nicht mehr so ganz klar vertreten, sonst kriegen wir Probleme mit der katholischen Kirche. Ja? Also wenn wir so argumentieren, damit wir den Frieden haben mit der katholischen Kirche, müssen wir auch noch ein bisschen Gesetzeswerke hineinbringen. Dann wird es gefährlicher. Dann wird es gefährlicher.
Ich meine auch schon gefährlich, dass das gar nicht so offensichtlich gesagt wird, dass man Dinge weglässt und so. Und da frage ich mich, ob nicht schon, wenn jemand sagt, ach ja, da können wir noch mitmachen und in den ökumenischen Dreierreihen, dass das automatisch anders gar nicht geht, dass man bestimmte Dinge von der Schrift weglässt oder halt oberflächlich. Ja, also sehe ich die Gefahr drin, dass das oft gar nicht so sichtbar ist. Dass aber automatisch, wenn man da zustimmt, schon so sein muss.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht immer mehr dazu kommen, in kleinen Hauskreisen Gemeinschaft zu haben. Es kann sein, es muss nicht sein, also man muss es wirklich prüfen, wenn man in einer freien Gemeinde ist oder in einer Landeskirche, ob man austreten will. Also es gibt hier keine allgemeingültige Aussage. Ich denke, es kommt auf die Gemeindeleitung an, auf den Pfarrer, auf den Prediger. Und wenn wirklich noch gute Ansätze da sind, wenn noch eine Liebe zum Wort da ist, noch eine Liebe zu Jesus da ist, dann denke ich, auch wenn gewisse Fehler da sind, sollte man sich nicht gleich zurückziehen, wenn wir gewisse Fehler feststellen. Weil ich komme in ganz viele Gemeinden und ich sehe keine perfekte Gemeinde. Gibt es nicht. Also in jeder Gemeinde hat es Mängel. Und wir dürfen nicht aufgrund von Mängeln uns immer zurückziehen, aber wenn wir merken, jetzt wird es immer gefährlicher im Sinne von, es geht immer mehr Richtung Ökumene und immer mehr darin, dass man das Wort kaputt macht und ja spaltet und so und nicht mehr alles ganz ernst nimmt, was hier drin steht, dann ist immer mehr Rückzug angesagt. Natürlich vielleicht auch zuerst einmal ein Brief an die Gemeindeleitung und sagen, also wir können hier nicht mehr mitgehen, also wir finden das nicht gut aus diesen und diesen Gründen, dass man auch noch darauf aufmerksam macht, finde ich auch wichtig. Natürlich kann es sein, dass nachher der Prediger sauer ist auf den Briefeschreiber, dass er sagt, warum musst du mir so einen Brief schreiben, aber das müssen wir dann in Kauf nehmen. Also zurückziehen, ohne zu sagen, warum, fände ich auch nicht unbedingt fair. Es kann wirklich sein, dass ein Prediger, wenn er demütig ist, sogar durch einen Brief merkt, doch, ich bin auf der falschen Spur. Und wenn das geschieht, das wäre ja wunderbar, dass man merkt, doch, ich muss mich wieder ganz ans Wort halten. Das geschieht nicht viel. Das geschieht selten. Aber wenn das geschehen darf, hätte sich der Brief schon gelohnt. Oder ein Gespräch, ein offenes Gespräch. Und wenn wir ein offenes Gespräch führen mit der Gemeindeleitung, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir nicht die Personen angreifen, also emotional die Person angreifen, sondern nur die Sache, das, was sie vertreten. Dass wir nie sagen, ich finde das nicht gut, diese Auslegung, aber dass wir der Person wirklich Hörachtung entgegenbringen. Dass sie spürt, der schätzt mich, obwohl er mich kritisiert. Das Gegenüber muss unbedingt merken, dass wir das Gegenüber schätzen und respektieren und anerkennen. Aber nicht die Sache, die er vertritt. Und das zu trennen ist unglaublich schwierig. Wenn wir das Verhalten einer Person kritisieren, dann ist ja immer das Problem, dass wir das Verhalten mit der Person zusammenfügen und dann emotional gegen die Person kämpfen. Und das sollte nicht geschehen, wenn irgend möglich, ja.
Naja, ist für die Person aber auch schwierig, das zu trennen, auch wenn man es
sehr schwierig
versucht zu getrennen.
Sehr schwierig, ja. Also das ist ganz klar.
Der Petrus sagt ja auch wenn wir von Gott her Erziehung und Zucht erfahren, das schmerzt uns immer.
Schmerzt uns immer.
Das ist immer ein Teil von uns selber, was wir leben.
Das ist klar. Das ist keine Frage.
Also neu definieren, wer man ist und was man von sich trennen möchte, auch von dem, was man bisher gelebt hat.
Ich habe aber immer noch keine Antwort, wie man sich da verhalten soll. Man soll doch gemeinsam zumal
erkennen. Also, ich würde jetzt eigentlich innerhalb einer ökumenischen Feier mit der katholischen Kirche würde ich jetzt nicht ans Mahl gehen, weil die katholische Kirche ja sagt...
Das verbietet sie ja.
Ja, gut, und dann sagt sie auch, dass in dem Augenblick, wo das Brot ausgeteilt wird, dass es dann real zum Leib Jesu wird. Oder? Nur wir, die katholische Kirche, können das Heil vermitteln. Von daher ist die katholische Kirche streng genommen auch eine Sekte. Ja, letztlich. Ja.
Es gibt doch auch gläubige Katholiken.
Keine Frage. Also das muss ich auch sagen. Ich bin
in der Reha, das Evangelische war gar nicht, wenn eine katholische Schwester die einen Dach gehalten hat, das...
Ja.
Das war einfach gut.
Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es in der katholischen Kirche Glieder am Leibe Jesu gibt. Da gibt es ganz ernsthafte Gläubige und wir dürfen nie Katholiken verachten. Gar nie. Und wir dürfen auch wissen, da gibt es wirklich Leute, die haben das Wort lieb und die haben den Herrn Jesus lieb in der katholischen Kirche. Und wir dürfen nicht, weil die katholische Kirche als solches ein antichristliches Gebilde ist oder ein babylonisches Gebilde ist, einfach alle Gläubigen dann, die in dieser Kirche sind, einfach das Kind mit dem Bade ausschütten, da bin ich ganz dagegen, ja. Ich kenne Katholiken, da weiß ich, die haben eine ganz tiefe Beziehung zu Jesus Christus, ja.
Also, was ich dann mir erinnere, das sage ich, war ja 27 Jahre lang katholisch. Denke ich, dann ist er auf dem Papier katholisch, aber wirklich katholisch, also das ist meine Überzeugung, wirklich katholisch nach der katholischen Lehre zu leben,
das ist er nicht.
Und gläubig zu sein nach der Schrift, das passt nicht zusammen. Also er kann katholisch sein, irgendwo steht es halt auf dem Brief, aber er lebt nach der Schrift und ist nach meinem Empfinden in Wirklichkeit eigentlich gar nicht mehr katholisch. Das steht halt noch irgendwo, dass er katholisch ist. Aber er lebt im Prinzip, wenn er gläubig ist, ganz anders. Weil das sind im Heilsding einfach diametral schwerer Dinge gegenüber. Die kann er nicht beide Sachen gleichzeitig leben. Also ich denke, klar, da gibt es Leute, die sind gläubig, aber da sind sie nach meinem Empfinden nicht mehr wirklich katholisch.
Ja, also nicht mehr wirklich katholisch, das stimmt, ja. Aber ist das noch nicht ganz...
Nein, das ist ja ganz heißes Eisen.
Ja.
Es geht nicht ums Richten, gell?
Ja, ja.
Es hat heute beim Hitler, man soll sich wehren, wenn einem was nicht passt. Und das ist einfach Politik, die kann man doch von einem Menschen nicht bestimmen lassen. Der kann doch das nicht bestimmen, dass man nicht zumal gehen kann. Und einen Pfarrer entlässt, und der ist jetzt brotlos. Weil er verschiedene zumal das Mal gegeben hat, die evangelisch waren.
Das hat es aber auch sonst schon gegeben. Gerade bei mir in der Reha hat die Schwester gesagt, wenn sie die Freiheit haben, dann können sie auch nicht zum Mahl gehen. Mhm.
Ja, also für mich ist eben halt Mahlfeier wirklich in einer Gemeinschaft, wo ich den Eindruck habe, das sind solche, die wirklich dem Herrn gehören. Und wenn hier einfach auch noch ein paar Namenchristen drunter sind, die halt zur Kirche gehören, aber sonst eigentlich mit dem Glauben nichts am Hut haben, dann habe ich schon Mühe, eigentlich das Mahl einzunehmen. Dann würde ich das Mahl lieber in einem kleinen Hauskreis einnehmen, wo ich weiß, das sind wirklich solche, die auch den Herrn lieb haben. Damit will ich nicht sagen, dass wir jeden Einzelnen jetzt prüfen müssen, ob er wirklich richtig steht im Glauben. Das geht. Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Aber wenn ich ganz klar weiß, hier sitzen ganz viele, die sind nur dem Papier nach Christ, aber ich weiß es ganz eindeutig, weil sie eigentlich von der Bibel nicht viel halten und von Jesus Christus, und die sitzen hier und dann wird ein Abendmahl ausgeteilt, dann kann ich nicht daran teilnehmen. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Aber wenn ich jetzt in einer Gemeinde bin, wo ich wirklich sagen muss, in dieser Gemeinde wird das Wort Gottes ernst genommen und die meisten Mitglieder wollen wirklich dem Herrn dienen und dem Herrn vertrauen, ihr Leben ihm übergeben haben, dann kann ich das mal einnehmen, auch wenn es sein könnte, dass jetzt der eine oder andere vielleicht noch nicht so weit ist, aber ich das nicht sehe. Aber da, wo ich weiß, da ist die Hälfte nicht mal überzeugte Christen, da kann ich jetzt das mal nicht einnehmen. Ja, ich denke, wir singen, wir haben noch genügend Zeit in diesen Tagen, vielleicht weiter zu reden. 389, die Verse 5 und 6.